Rethink Agriculture – Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.
Ist eine Zwischenfrucht schlecht für die Honigbiene? Immer wieder werden diese Diskussionen geführt zwischen Landwirten und Imker, weil von Seiten der Imker gesagt wird, naja, diese späte Blüte einer Zwischenfrucht im Herbst, die schadet meinen Honigbienen, das schwächt die Honigbienen, das ist einfach nicht gut für die Überwinterung. Deshalb ist die Zwischenfrucht eigentlich, und vor allem die Blüte, die späte Blüte der Zwischenfrucht, nicht gut für Honigbienen. Und diese Frage zu klären, habe ich zwei Experten interviewt, was ich da erfahren habe und vor allem die Antwort auf diese Frage, das siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutsch. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es geht heute um das Thema der Blüte einer Zwischenfrucht und den Zusammenhang von Honigbienen. Vielleicht hast du auch schon mal diese Diskussion mit einem Imker geführt oder vielleicht bist du ein Imker und hast die Diskussion mit einem Landwirt geführt, nämlich, dass diese spätblühenden Bestände, die ja sehr schön sind, im Herbst blüht die Zwischenfrucht, aber dass die vielleicht schadhaft für die Honigbienen ist, für die Bienenvölker. Das wird immer wieder diskutiert. Im Grunde genommen ist es so, die Honigbienen, die haben natürlich einen natürlichen Zyklus, kommen aus dem Winter raus und mit dem Höhepunkt der Blüte der Wildpflanzen in der Natur, wenn man so will, also im Mai, Juni, wenn er also am meisten blüht, ist auch der Höhepunkt der Aktivität der Honigbienen, der Peak der Produktion von Honigbienen und danach mit der Sommersonnenwende flacht das ab. Die Bienen stellen sich eigentlich aufgrund des natürlich weniger vorhandenen Blütenangebots aber schon um auf das Ziel der Überwinterung. Das Ziel des Volks ist, dass diese Bienen über den Winter kommen, dass sie in die Brut gehen und die kalten Monate überstehen. Und da nimmt dann das Gewicht des Bienenstocks natürlich ab. Und die Bienen, die Honigbienen bereiten sich ganz einfach auf den Winter vor. Die These ist jetzt von manchen Imkern, dass sie sagen, wenn es einen üppigen Zwischenfruchtbestand gibt, mit einem großen Angebot an blühenden Pflanzen, dann sorgt es dafür, dass die Honigbienen hinausgelockt werden und übermäßig Honig produzieren, nämlich mehr als sie natürlicherweise produzieren würden und es zum Verhonigen kommt, das heißt der Bienenstock zu diesem Zeitpunkt zu viel Honig enthält am Ende, dass das Ganze schlecht ist, dass das zu Lasten der Möglichkeiten der Überwinterung geht. Das ist die erste These. Und die zweite These ist, dass man sagt, dass die Bienen gerade bei spätblühenden Zwischenfrüchten, also Pflanzen, die vielleicht im Oktober oder sogar vielleicht noch im November blühen, dass die Bienen dadurch aus dem Stock hinausgelockt werden, weil sie natürlich die Pollen sammeln wollen, die Pollen und den Nektar sammeln wollen. Und aufgrund der niedrigen Temperaturen aber, die da schon herrschen, kommen die Honigbienen dann geschwächt zurück. Und aufgrund dieser Schwächen fehlt es ihnen an Vitalität. Und auch hier führt das letztlich dazu, dass die Überwinterung schlechter wird, dass weniger Bienen überwintern. Und führt auch dazu, dass sie anfälliger für die Varroamilbe sind. Das sind also die zwei Thesen. Erstens, dass das übermäßige Angebot auch für den Zeitpunkt übermäßigen Produktion führt von Honig im Stock und das schlecht ist. Und zweitens, dass die späten Ausflüge, die späten Flüge der Honigbienen diese schwächen. Ich habe jetzt zwei Experten eingeladen und mit denen ein Zoom-Interview geführt. Einerseits mit Ernst Brandl, ein Imker aus Österreich, der mehrere, er bezeichnet es, Mielo-Oasen betreibt. Das heißt, das sind Bienenstöcke am Ende, ja, Honigbienenstöcke in einer Region, bei denen fast nichts passiert. Das heißt, wird natürlich Fokus darauf gelegt, dass viel blühende Pflanzen da sind, aber dass die Biodiversität sehr hoch gehalten wird. Es passiert nur im geringen Ausmaß Ackerbau, ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit diesen Honigbienen und schaut sich aber auch an, welche Auswirkungen diese Bewirtschaftung auf Wildbienen hat. Das ist der eine Interviewpartner gewesen, der Ernst Brandl, hat insgesamt in seinen Oasen über 100 Hektar sozusagen fast unberührt oder wenig berührter Flächen, die eigentlich nur den Honigbienen zur Verfügung stellen. Und als zweite Expertin in diesem Interview habe ich gehabt, die Elisabeth Lanzer aus Oberösterreich, das ist eine Imkerin und auch Landwirtin, die unter anderem im Bienenzentrum Oberösterreich gearbeitet hat. Und dort haben sie 2023 einen Versuch genau zu diesem Thema angestellt, nämlich der Fragestellung, welche Auswirkungen hat die Blüte einer Zwischenfrucht auf Honigbienen. Da hat man dann auf drei Standorten eine Zwischenfruchtmischung ausgebracht mit verschiedenen Techniken zu verschiedenen Sähzeitpunkten. Die früheste Sähtechnik, unter Anführungszeichen Sähtechnik, war die Drohnensaat. Die späteste waren dann verschiedenste Varianten, also von Pflug bis Grupper und kombinierten Anbau. Aber man hat dadurch verschiedene auch Aussaatzeitpunkte gehabt, von Ende Juni bis Ende Juli und auch unterschiedliche Blühzeitpunkte der Pflanzen. Erst in den frühesten Varianten war der Blühzeitpunkt schon sehr, sehr früh, eben Ende Juli, Anfang August und bei den anderen Ende August. Und dann hat man auf diesen Standorten Bienenvölker platziert und sich angeschaut, wie verhält sich das Gewicht des Bienenstocks und hat das verglichen mit den normalen, sozusagen mit den typischen Entwicklungen des Bienenstocks. Man hat sich natürlich auch angeschaut, welche Pollen bringen die Bienen ein. Das ist auch ganz interessant in Bezug auf die Zusammensetzung der Mischung. Aber reines jetzt aus der Vitalität der Honigbienen heraus war die interessante Fragestellung, verändert sich der Bienenstock atypisch gegenüber den natürlichen Entwicklungen eines Bienenstocks, wenn der nicht direkt bei einer blühenden Zwischenfrucht ist. Und die zweite Sache, die man sich angesehen hat, ist, wie verhält sich das Flugverhalten eben bei den spätblühenden Beständen. Eben in spät ausgesäten Zwischenfruchtbeständen haben natürlich die Pflanzen auch noch Ende Oktober geblüht. Und man hat sich angesehen, wie ist das Flugverhalten dieser Bienen. Das Ergebnis zusammengefasst ist, dass es keine negativen Auswirkungen der Zwischenfruchtblüten auf die Honigbienen, auf die Bienenvölker, auf diese Stöcke gehabt hat. Einerseits hat man keine atypische Gewichtszunahme gesehen, das heißt, man hat dieses Verhonigen nicht gehabt. Die Bienenstöcke haben das Gewicht ganz üblich entwickelt. Das heißt, wie es für die Überwinterung notwendig ist. Das ist die erste Erkenntnis, die wichtig ist. Und die zweite Erkenntnis, die auch wichtig ist, ist, es hat an diesen Standorten Mitte Oktober das erste Mal Temperaturen um den Gefrierpunkt gehabt. Und das Interessante war, dass ab dem Zeitpunkt die Honigbienen nicht mehr aus dem Stock ausgeflogen sind, obwohl in den späten Zwischenfruchtparzellen, wir haben ja eben verschiedene Saatzeitpunkte und damit auch verschiedene Blühzeitpunkte gehabt, obwohl in diesen spät gesäten Parzellenvarianten noch blühende Pflanzen waren. Das heißt, es liegt die Vermutung nahe, dass die Bienen ab diesem natürlichen Indikator, dass die Temperatur jetzt einmal um 0 Grad ist, dass die Bienen eben nicht mehr hinausgelockt werden und hinausfliegen. Zumindest war das in diesen Versuchen so. Und damit hat diese späte Blüte auch nicht diesen Effekt gehabt, dass sie die Honigbienen aus dem Stock hinausgelockt haben. Das heißt, diese zwei zentralen Thesen, dass eine spätblühende Zwischenfrucht oder überhaupt diese blühende Zwischenfrucht negativ ist auf die Entwicklung des Bienenvolks, die konnten hier nicht bestätigt werden, sondern im Gegenteil, es war ganz positiv. Und das ist auch das, was die beiden Experten aus der Praxis gesagt haben. Sie schätzen jede Blüte und auch insbesondere die Blüte einer Zwischenfrucht, denn jede Blüte ist Pollen, ist Futter für die Honigbiene und damit aus ihrer Sicht auch sinnvoll und notwendig. Und die Honigbienen leiden nicht darunter. Und es ist ja auch so, dass gerade in intensiven Ackerbauregionen ohnehin wenig Wildpflanzen zur Verfügung stehen für die Honigbienen, die im August, September, Oktober blühen. Denn es gibt natürlich Pflanzen, die auch sozusagen in ihrem natürlichen Rhythmus zu diesem Zeitpunkt blühen, aber in einem geringeren Ausmaß, klarerweise wie Mai und Juni. Aber um das ein Stück weit zu kompensieren, erfüllen hier die Zwischenfruchtblüte also eine Funktion, insbesondere in diesen intensiven Ackerbauregionen.
Das, was wir ganz dringend brauchen oder was die Bienenvölker dringend brauchen, ist eine gute Nektar- und Pollenversorgung, also insbesondere Pollen, nämlich Eiweißversorgung, für den Aufbau der Winterbienen. Ja, also für alle, die es nicht wissen, eine Sommerbiene, die sammeln, fliegt und Brut aufzieht, die lebt 6 Wochen. Aber die Winterbienen müssen zumindest 6 Monate leben, weil sie die Königin über die kalte Zeit bringen müssen. Ja, also das kann man sich so wie Königspinguine vorstellen, die wechseln sich dann ab in der Kälte. Und die in der Traube selber hat eine Temperatur, die der Königin ermöglicht, sehr bequem weiterzuleben. Und die Bienen außen, die sogenannten Winterbienen, die müssen so kräftig sein und so einen ausreichenden Fettkörper haben und so ausreichend gesund, dass sie diese Königin über den Winter drüber bringen, sodass sie im Frühjahr wieder zu legen beginnen kann. Das heißt, für den Imker ist es am besten, wenn diese Begrünungen schon im August beginnen, weil im August werden die Winterbienen angelegt und sozusagen entwickeln sich die Winterbienen. Wenn man sich's aussuchen kann, aber das können ja das sage ich immer meinen ImkerkollegInnen, auch die Bauern können sich das Wetter nicht aussuchen. Die Bauern können sich nicht aussuchen, wann es auf diesen frisch eingesetzten Verzehlersamen im August draufregnet und wann der letztlich blüht, ist ja nicht was die steuern können. Das, wenn wir uns was wünschen dürfen, glaube ich, und das wird die Elisabeth Lanzer sicher bestätigen, ist, dass wir, dass es möglichst früh passiert. Also, dass man nach der Ernte sich nicht lang Zeit lässt, um die Zwischenfrucht einzusehen, sodass wir noch möglichst früh im Jahr Blüten zur Verfügung haben für die Bienen.
Und da kann ich auch einsteigen, weil der Fokus ist darauf gelegen, dass wir eben ein Gespräch geführt haben mit den Erwerbsimkern, also mit großen Erwerbsimkern in Oberösterreich, wo das Thema war, gerade in den intensiven Ackerbaugebieten, wie kann man möglichst früh eine Blüte erzielen bei den Zwischenfrüchten, damit wir quasi diese Trachtlücke, die da entstehen könnte, im Sommer schließen können. Und dann hat dieser Versuch eben gestartet mit den Teilnehmern. Und unter anderem hat es da es hat verschiedene Aussaattechniken gegeben. Und die erste Aussaattechnik war eine Drohnensaat in eine bestehende Gerste. Und das war 10 Tage vor dem Trusch. Es war im Jahr 23 die Ernte auch schon sehr früh. Und dadurch hat man eigentlich eine relativ zügige Blüte erreichen können im Jahr 23. Und dann haben wir dort gestartet auf diesem, leider ist dann nur ein Versuchsfeld tatsächlich aufgegangen, weil das, man hat jetzt beim zweiten Versuchsfeld probiert mit Raps und da hat eben die Drohnensaat total nicht funktioniert. Und bei diesem Versuchsfeld hat man dann eben gesehen, wann die Blüte gestartet ist. Und die haben wir jetzt, vielleicht auch noch, wir haben vorab eine Abstimmung gemacht, welche Früchte hätten wir gern, welche Zwischenfrüchte hätten wir gern angebaut, die auch für die Bienen in irgendeiner Form relevant sind. Und vielleicht darf ich das auch kurz da erwähnen, wir haben dann tatsächlich eine Saatgutmischung gehabt mit Alexandrinerklee, Kresse, Meliorationsrettich, Ölrettich, persischer Klee, Phacelia, Saatwicke, Gelbsenf und auch nicht bei jedem Versuch war das gewünschte Buchweizen. Und das brauche ich Ihnen gut schon eh nicht sagen, Buchweizen ist da ein bisschen umstritten, was das anbelangt, wenn es zur Aussamung käme, was dann im Folgejahr für die Früchte, ob es da in irgendeiner Form einen Nachteil gäbe. Gleichzeitig muss man aber sagen, auch zu diesem Zeitpunkt blüht auch noch das große Springkraut. Und gerade in dieser Region, das war im Innviertel oben, nahe der Donau, kann man sagen, auch von der Natur her gibt's noch ein Trachtangebot, wo die Bienen hinfliegen. Und deswegen sage ich die Zwischenfrüchte, so wie es auch der Ernst erwähnt hat, wenn was blüht, ist es an für sich Bienen, für die Bienen positiv. Was bei diesem Versuch auch sehr gut war, wir haben so Feldbegehungen gemacht, wo Imker und Landwirte eingeladen wurden, weil oft nicht verständlich oder nicht für das Bewusstsein fehlt, warum macht der Landwirt das? Also dieses Bodenbewusstsein ist einfach nicht so bekannt in der Imkerschaft und was das für positive Auswirkungen für den Boden hat, wenn diese Zwischenfrüchte sind und wenn die Äcker einfach grün mehr oder weniger über den Winter gehen. Ja.
Nein, es ist auch insgesamt ist es ja das ganze Thema Zwischenfrucht ist ja ein Gesamtkompromiss ja, für alle, weil der Landwirt will natürlich eigentlich ja auch nicht dass die Zwischenfrucht zu früh blüht oder überhaupt blüht, weil das gewisse Nachteile hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sinnvoll, die Zwischenfrucht früh auszusehen, weil man dann natürlich mehr Zeit hat, wo das Sonnenlicht genutzt wird und Photosynthese geleistet wird. Das heißt, das ist alles hat alles seine Vor- und Nachteile für den Landwirt auf jeden Fall. Aber es ist für mich, und das ist aus dem Gespräch ganz wichtig, was ich mitnehme, glaube, oder wenn ich das korrigieren Sie mich bitte beide, wenn ich es falsch mitnehme, aber dass prinzipiell eine blühende Zwischenfrucht sinnvoll für die Honigbienen ist, und nicht schädlich ist. Und je später das ist, dass es schon problematisch sein könnte. Aber so wie es zumindest in Ihrem Versuch war, dass es keinen eindeutigen Nachteil hatte.
Grundsätzlich ist es so, dass beide Experten aber auch der Meinung waren, dass je früher die Zwischenfrucht gesät wird, desto früher blüht sie, desto besser oder lieber ist es ihnen natürlich für die Honigbiene. Aber wie immer ist das natürlich auch bei unseren Ackerbauern ein Kompromiss. Ganz interessant war auch noch, die Zusammensetzung der Zwischenfruchtmischung, hat man in Abstimmung zwischen Landwirt und Imker aus Kreuzblütern, also Ölrettich, ein bisschen Senf, Buchweizen, weil der sehr, sehr früh blüht, Phacelia und Leguminosen, Wicke und Klee, zusammengestellt und hat da gesehen, dass am Anfang die Honigbienen auf den Buchweizen gehen, der sehr, sehr früh blüht, entsprechend natürlich auch früh aussamen kann, dann aber abgelenkt werden, obwohl der Buchweizen noch blüht, von den Kruzifern, von den Kreuzblütern und sehr, sehr starke und wichtige Quelle, Pollenquelle für die Honigbienen ist natürlich auch die Phacelia. Die Frage, ob dieses Verhalten in diesem Versuch gesehen hat, auch auf Wildbienen umzulegen ist, die ist nicht so einfach. Der Ernst Brandl hat auf seinem Mieloasen werden auch diese Wildbienen untersucht und hat dann gesagt, es gibt hunderte verschiedene Arten an Wildbienen, sodass es natürlich sehr schwierig ist, da Aussagen zu treffen. Und es gibt auch vermutlich jetzt spezifisch auf dieses Thema, diese späte Blüte, keine Forschungsergebnisse. Also zusammenfassend kann man sagen, diesen Mythos ein bisschen aus dem Weg räumen, diesen Mythos ein bisschen beseitigen. Eine Zwischenfrucht, die Blüte einer Zwischenfrucht schadet den Honigbienen nicht. Sie hilft ihnen vielleicht sogar. Zumindest war das in diesen Versuchen des Bienenzentrum Oberösterreichs so. Das ist erfreulich und ich möchte mich bedanken bei den Interviewpartnern, bei der Elisabeth Lanzer und dem Ernst Brandl, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir hier die Fragen zu beantworten. Ich hoffe, du hast was aus diesem Video mitnehmen können. Ich hoffe, ich konnte hier vielleicht die eine oder andere Diskussion vereinfachen. Ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.
Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.